Ja, herzlich willkommen. Heute in einer neuen Location, zumindest für mich neue Location, wo ich noch nie war, Sektor 5, zum Thema Windows Phone. Das heißt, auf der einen Seite Windows Phone 7, auf der anderen Seite Windows 7 Punkt, was auch immer, wissen wir nicht, offizielle Leser, das Originell ist wieder zum Moment Windows 7.5, also Codename Mango. Und ja, schauen wir mal, was wir tun. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Andreas Schabus, ich bin bei Microsoft in Wien als Technology Advisor. Die, die mich schon länger kennen, werden merken, die Rolle hat sich geändert. Das, was ich tue, hat sich nur also der Name an der Rolle hat sich geändert. Wie gesagt, bin bei Microsoft Österreich, wenn es irgendwelche Fragen gibt, am besten per E-Mail. Das ist nur die Variante, wo ich am einfachsten erreichbar bin oder sonst über irgendwelche sozialen Netzwerke bin ich eigentlich fast oder häufig online. Es gibt Kollegen, die sagen, ich bin immer online, aber es stimmt nicht, gelegentlich schlaufe ich auch. Unten, wir haben einen Blog, auf den komme ich später noch zurück. Ich wollte mich gerade am Anfang mit was nicht Positivem anfangen. Was ist die Idee, die wir heute so haben oder die wir eigentlich gehabt haben? Das heißt, ich wollte ein bisschen, die Idee war, dass man sagt, so ein bisschen Einsteiger-Thema. Das heißt, was ich vorgehabt hätte, wäre, dass ich ein bisschen was über die Phone-Plattform als solche erzähle, dass wir uns dann vielleicht ein bisschen was anschauen, mit Silverlight entwickeln. Nachher vielleicht, wenn es interessant ist, dann muss man schauen, dass man oder dass ich zumindest ein bisschen was sage über XNA. Da können wir mal die klassische Applikation entwickeln, die Taschenlampe. Die Leute, die vielleicht ab und zu als Administratoren arbeiten, wissen, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Applikationen am Handy. Also zumindest habe ich das immer so empfunden. Und nachher möchte ich zu Mango was erzählen. Das heißt, was tut sie bei Mango? Was kommt dort neu? Und es kommt in Mango, kommt in Wirklichkeit, es kommt ein ganzer Haufen an Neuigkeiten, die durchaus sehr interessant sind. Was ich vorgeschlagen habe, nachdem wir doch ein eher überschaubarer Kreis sind von Teilnehmern, dass man vielleicht nur so kurz, also erstens am Anfang fragen schon, dass man dann schaut, also wenn irgendwer sagt, es gibt andere Punkte, die ihn dazu interessieren, kann man das durchaus ein bisschen anpassen oder schauen, wie man das vernünftig tun können. Ich hätte vielleicht am Anfang Frage, wer hat mit Windows Phone schon entwickelt, also wer hat schon was getan? Okay. Gut, das heißt die anderen nicht. Wer kennt Windows Phone schon ein bisschen? Okay, gut. Im Übrigen, ich habe ein paar, also was man sich in der Pause anschaut, ich habe ein paar Devices mit. Ich habe LG, ich habe ein Omnia mit, ich glaube, ich habe ein HD7 von HTC mit und noch irgendwas. Also ich habe irgendwelche vier Devices habe ich mitgenommen. Das heißt, da können wir uns das auch anschauen. Was gibt es so Themen, die noch interessant wären? Oder passt es so von der Idee her? Wir können jederzeit dazwischen natürlich auch Fragen stellen. Ich glaube, nachdem wir ein kleiner Kreis sind, ist es sicher sinnvoll, dass man da ein bisschen was in die Richtung macht und dass wir da überlegen. Gut, dann fange ich mal an. Ich muss nicht mehr da ein bisschen kreuz und quer schauen, weil ich habe nämlich nur das Bild dort. Okay. Im ersten Teil geht es mir ein bisschen darum, ich möchte ein bisschen was erzählen über die Plattform oder was dahinter ist oder warum wir sagen, das ist eine Plattform und wo wir Windows 7 einordnen, beziehungsweise, das war eine Frage, die ich vergessen habe, hat irgendwer mit älteren Windows Mobile Versionen was gemacht, also 6X oder so irgendwas? Okay, da werden wir sehen, da gibt es ein bisschen eine Abschränkung, das heißt, da hat sich einige Sachen haben sich einfach geändert. Und was ich da ein bisschen erzählen will, ist, dass man versteht, warum sind manche Dinge so, wie sie sind. Weil da hat sich gerade für die Developer ein bisschen was geändert. Als erstes vielleicht kurz, nur das ist etwas, was wir nicht immer so mitdiskutieren. Bei Microsoft, es gibt so, wir haben eigentlich eine Strategie natürlich, wo wir die Plattform hinbringen können. Beziehungsweise warum glauben wir, dass das eine Plattform ist oder warum ist das eine Plattform? Nämlich diese Software- und Services-Strategie von Microsoft. Und die Idee ist dort, wenn wir uns das anschauen, es gibt auf der einen Seite, ich habe es jetzt einmal so genannt, Cloud Computing, also wenn man so will, diese ganze Seite der Server-Seite. Also auf der einen Seite stimmt natürlich nicht genau, wie es da ist, aber die Idee ist, ich habe irgendwo Server stehen, jetzt egal, ob die gehostet sind oder on-premise, das ist ja die Idee bei unserer Cloud, bei unserem Cloud, dass man das eigentlich hin und her schieben kann, wie es gerade Sinn macht. Das heißt, ich entscheide mich jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Gründen, ob ich jetzt in die Cloud gehe oder ob ich on-premise bin, sondern ich habe einfach einen Server, da brauche ich einfach Funktionalität und je nachdem, was halt gerade meistens wirtschaftlich Sinn macht, gehe ich auf die eine Seite oder auf die andere. Was tut natürlich mir die dann anbieten, sind irgendwelche Sachen wie Services. Das heißt, ich habe jetzt bei den Services dann, je nachdem, wo ich aufsetzen will, entweder Infrastruktur als Service oder Plattform als Service oder Software als Service. Das heißt, über das, wie wir heute nicht reden, sondern wir sehen, das ist die untere Plattform und in Wirklichkeit, das hilft mir nichts. Ja. Also die coolste Cloud- oder nicht Cloud-basierte Software-Service-Lösung hilft mir nichts, wenn ich nicht irgendeinen Client habe, wo der Kunde das konsumieren kann. Und was wir jetzt haben, ist auf der Client-Seite, da gibt es eben die Variante dieser Three Screens. Das heißt, wir sagen, wir glauben, dass im Wesentlichen die Endkunden über drei Screens diesen Content, diese Daten, diese Information konsumieren wollen. Und dort gibt es natürlich klassischerweise PC. Also jetzt egal, ob das jetzt Smart-Client-Applikationen sind oder Web-Applikationen. Es gibt auf der anderen Seite, was da mit TV bezeichnet, also im Wesentlichen in unserem Fall mit der Xbox. Das heißt, dass man im Wohnzimmer einfach sitzt und da dort irgendwelche Informationen bekommt. Und dort gibt es halt dann wieder diese ganzen Themen, wie natürlich Web und was auch immer, Smart-Client-Applikationen und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich die Umgebung, in die wir uns einbetten, wenn wir Windows Phone 7 meinen. Und schauen wir uns an, was ich zu Windows Phone 7, so ein bisschen im ersten Teil, so den Überblick. Ich möchte am Anfang ein bisschen was über User Experience erzählen, und zwar deshalb, weil das aus meiner Sicht der Treiber schlechthin ist. Das heißt, es sind sehr viele Entscheidungen, die es gibt, wo vielleicht die Developer oder bei manchen Developer sicher gesagt haben, okay, wir hätten das gern anders, ist ganz klar gewesen, dort, wo die Variante war, was ist besser für den End-User, dort hat man die Variante gewählt, die besser ist für den End-User. Also das war schon ein ziemlicher Switcher im Design mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Etwas, was sich auch daraus ergibt, oder ein bisschen was sagen möchte, ist die Hardware Foundation. Das heißt, wir sind wesentlich mehr, also es gibt wesentlich genauere Vorgaben, wie die Hardware ausschauen muss. Das heißt, also auch die Handyhersteller haben jetzt nicht so die Möglichkeiten wie früher, alles komplett umzudrehen. Oder es gibt zum Beispiel, es gibt Windows Mobile 6.5 Handys, wenn man da nicht weiß, dass das ein Windows Mobile Handy ist, kommt man gar nicht auf die Idee, dass das ist, weil die das komplett umgedreht haben. Ich möchte dann da ein bisschen was zum Thema sagen, Development und Tools. Und last but not least, auf der anderen Thema Cloud-Integration, was natürlich immer mehr wichtiger wird, plus Marketplace, das heißt, wie kriege ich eigentlich die Applikationen auf mein Phone und so weiter. User Experience, was war das Konzept von Windows Phone 7? Naja, im Wesentlichen, man hat einfach wirklich gesagt, wie kann ich das Design so machen, und zwar doch ziemlich radikal umgedreht, vor allem gegenüber den Vorgängerversionen, wenn man so möchte, dass einfach der End-User eine bessere Experience hat. Also wirklich von allen Aspekten. Und das merkt man schon. Also in Wirklichkeit, End-User-Experience fängt ja nicht nur, da geht es nicht nur um Usability, da geht es nicht nur um die Software, sondern um allen rundherum, wie man das hinbekommt. Man wollte einfach eine entsprechende Plattform haben. Das ist ja natürlich bei Microsoft immer, wie kann ich die Plattform, eben diese Teile, die ich gehabt habe, wie kann ich die Server-Sachen mit einbinden, wie kann ich möglichst einfach entwickeln, wie kann ich natürlich auch den Developer die Tools in die Hand geben, dass er einfach mächtigere Applikationen schreiben kann. Ja, und last but not least, ich habe es eh kurz erwähnt, wir wollten einfach eine Hardware haben, wo es User davon ausgehen kann, dass einfach die Hardware gewisse Dinge kann, und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit dem Endbenutzer zusammen. Wenn ich früher denke, es hat früher einfach Handys gegeben, die durchaus auch verkauft worden sind, wo dann die User irgendein Handy in der Hand gehabt haben und einfach, das war einfach von der Hardware her einfach schlecht ausgestattet. Das heißt, das hat einfach eine deutlich billigere CPU gehabt, die üblicherweise deutlich langsamer sind, wenig Speicher. Nur was wir natürlich auch gelernt haben ist, es war dann nicht so, dass der User dann gesagt hat, aha gut, ich habe jetzt halt ein billiges und daher schlechteres Handy kauft und jetzt rennt es schlecht, sondern was halt dann das Feedback war, okay, Windows Mobile ist langsam. Und das war aber teilweise einfach auf Hardware, auf der rennt alles langsam, weil die Hardware per se natürlich schon langsam ist, und das wollten wir auch wegbekommen. Was ich vielleicht für die, die es Hat wer irgendwer Windows Phone 7 noch gar nicht gesehen? Okay, wenn es jeder gesehen hat, dann sparen wir uns die kurze Demo, die es uns gemacht hat, dass man einfach einmal sieht, wie schaut die Oberfläche aus. Und gehen wir da direkt ins Detail oder die Idee dahinter. Was man eben, ich habe es zuerst schon erwähnt, was man gesagt hat, man hat wirklich versucht, die ganze Oberfläche, die ganze User Experience einfach neu zu designen. Das heißt, man hat sich überlegt, wie sollte sowas heute ausschauen oder wie kann ich für den User einfach da verhalten haben, irgendeine Experience haben, mit der man einfach leicht zurechtkommt. Ich kann dem sehr viel abgewinnen, man bewundert sich, ich kann mich erinnern, ich habe eins von meinen Vorgänger-Handys, da habe ich das Handy gekriegt und ein Handbuch mit 180 Seiten oder so dazu und immer gedacht, erstens, wer liest das überhaupt und zweitens, wenn man für Handy 180 Seiten braucht, um zu erklären, wie das funktioniert, dann ist aus meiner Sicht irgendwie was falsch. Ja? Also das heißt, also nicht über die Techniker, sondern das ist ja nur darum gegangen, wie kann ich mit dem diverse Dinge tun. Zugegebenermaßen auf manche Sachen bin ich trotz des Handbuchs nicht draufgekommen. Und so die Basis, die man wollte, ist, was sie die Designer überlegt haben, ist, dass man gesagt hat, naja, es gibt ja etwas, was viele Leute verstehen. Und wenn man viel unterwegs ist, wenn man reist, man findet sich aber, wenn man in einem Land vielleicht die Sprache nicht spricht, trotzdem halbwegs auch in den Straßen zurecht. Das geht auch bis zu einem gewissen Grad auf den Flughäfen. Dort kommt man meistens zu seinem Flug hin, aber wenn ich noch nicht dort war, die könnten sich auch jeder individuell überlegen, was cool wäre, um die Flüge anzuschreiben. Nein, sondern da gibt es etwas, das einfach in unserem tagtäglichen Leben so weit ist, dass man damit umgehen kann. U-Bahnen sind so ein Thema. In den meisten Städten, wo es eine U-Bahn gibt, findet man die ja, ohne dass ich mich jetzt extrem lang damit beschäftigen muss. Und man wollte einfach versuchen, ein Design umzusetzen, was genauso klar ist, genauso simpel, wo sich jeder zurechtfindet. Deshalb war der Name von dem Design, das heißt, die Design Language, die dem Ganzen zugrunde liegt, heißt Metro. Das heißt, man hat eben doch teilweise Anleihen genommen und hat versucht, rund um das wirklich eine komplette Design-Sprache abzubilden. Ich habe da unten einen Link drauf, dort gibt es ein Dokument, wo im Wesentlichen dieses ganze Metro beschrieben ist, wie dieses Design aufgebaut ist. Was man jetzt zum Beispiel gesehen hat, es werden durchaus Teile von diesem Design oder teilweise vom Metro, hat man jetzt zumindest gesehen bei der Anvorstellung, wo die nächste Version von Windows vorgestellt worden ist, ist eine Überlegung, dass vielleicht dieses Metro-Designer dort wiederverwendet werden kann. Also das heißt, das ist etwas, was jetzt durchaus überlegt ist und auch durchaus, wir werden auf einige Teile eingehen, glaube ich, durchaus einmal wert ist, dass man sich das anschaut, weil es sind ein paar spannende Dinge drinnen, die jetzt abgesehen von schön und so weiter durchaus relevant sind. Was jetzt das Ziel war vom Handy ist, dass wenn ich das Handy in die Hand nehme, dass ich das in erster Linie mal, dass das ein mehr persönliches Handy ist. Das heißt, es geht so, dass man sagt, Informationen, die für den User wahrscheinlich oder hoffentlich eine hohe Relevanz haben, die sieht er sofort, wenn er das Handy in die Hand nimmt. Und das heißt, wenn man sich das anschaut, speziell auch gegenüber Windows Mobile 6.5, hat sich das einfach geändert. Das sind nicht Applikationen im Vordergrund, sondern irgendwelche Informationen. Das heißt, ich sehe da oben, okay, ich habe 25 Anrufe gehabt, das Wetter ist gerade sonnig. Wir werden dann nachher sehen, man überlegt sich ja, woher das Wetter. Das heißt, wenn ich sage, Wetter interessiert mich, dann habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mich halt das Wetter interessiert, das jetzt in Wien hat oder was in Wien jetzt demnächst kommen wird. Und ich kann die Sachen natürlich auch umstellen. Ich sehe in dem Fall, ob irgendwelche Leute haben versucht, mich zu erreichen und so weiter und so fort. Das nächste ist eben, dass man immer versucht, relevante Informationen dem User zu zeigen. Das heißt, nicht nur vorne sagen, okay, da kannst du jetzt so draufklicken und das ist dann das Wetter, sondern dass man möglichst dort sagt, okay, jetzt bist in Wien und in Wien hat es jetzt 30 Grad. Falls man in irgendeinem klimatisierten Raum ist, dann weiß ich, okay, bleib besser im Büro, weil draußen ist es ohnehin zu warm. Also, dass man solche Sachen auf Anhieb erkennen kann. Das heißt, dass man durchaus die Sachen auf Standard mitzieht und so weiter. Und last but not least etwas, was sich einfach in den letzten Jahren, glaube ich, verstärkt herauskristallisiert hat, sind natürlich auch die ganzen Themen connected, die ganzen Themen soziale Netzwerke. Ich möchte dort irgendwie verbunden sein. Wir werden das später sehen, zum Beispiel, es gibt im den sogenannten People Hub, wo ich alle meine Kontakte drinnen habe, und dort sind wirklich alle drinnen. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt irgendeinen Kontakt eintragen habe bei mir im Outlook drinnen, ob ich den befreundet bin in Facebook und so weiter. Das heißt, ich kriege einfach die Daten von meinen Leuten, und wenn ich den erreichen will, dann ist es mir üblicherweise, ich kann es zur Aussage, grundsätzlich kann ich sagen, okay, hey, der ist eh ohnehin online, dann chat ihn halt an, da brauche ich nicht unbedingt ihm anrufen oder sonst was tun. Vielleicht der Tipp, was sie herausgestellt hat, durchaus schon jetzt im doch Windows Phone 7 ist vor einem knappen Jahr released worden, dass man sich einfach, wenn man Applikationen macht, versucht wirklich sie von Metro inspirieren zu lassen, und dass man dann einfach schaut, wie bringe ich trotzdem meinen eigenen Firmen-Touch hinein. Üblicherweise schaut es einfach so aus, dass man sagt, es ist einfacher geworden, vielleicht zuerst ein Metro-Design zu machen und das dann an die Firma anzupassen, ist umgekehrt. Und was man auch sieht ist, und wenn man mit mehreren Applikationen sich herumspült, man sieht es sehr, ich glaube, dass die Leute das auch sehr gutieren, und irgendwie man hat so einfach das Gefühl haben, dass die Applikation, und das gilt jetzt gar nicht nur um Windows Phone, das gilt meiner Meinung nach auf jeder Plattform, ich hätte gerne eine Applikation, die irgendwie zu dem Ding dazu passt. Und ich habe so zwei Beispiele im Kopf. Das eine ist eine total simple Applikation, ist eine bezahlte App, zum Handyparken-App, aber die finde ich einfach cool, weil die schaut wirklich super aus. Also die schaut aus, als war die immer schon auf den Windows Phone umgewesen, mit all den Dingen, die Metro hat, die ist einfach nett und lustig zum Bedienen. Auf der anderen Seite habe ich schon Apps gesehen, die waren, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, damit der arbeitet, da hat der Entwickler mörder viel Aufwand investiert in die Applikation. Die hat super Funktionalität, alles, aber irgendwie, wenn man mit denen arbeitet, hat man so das Gefühl, das ist eine coole App, aber auf das Handy gehört es wirklich nicht. Ja. Also das heißt, die ist einfach, dort hat man so immer irgendwie so das Gefühl, hätte den doch irgendeiner 4 Stunden an Designer gesponsert, dann war das wirklich eine extrem coole App wahrscheinlich geworden. Das heißt, dass man die Sachen durchaus auch mitnimmt. Was meine ich mit durchaus mitnehmen? Und das sind Dinge, die auch im Metro drinnen sind, wo man halt vielleicht aufpasst. Das sind natürlich so Gestures vorgesehen und auch vorgegeben. Natürlich kann ich eigene implementieren, aber vielleicht macht es halt einfach auch Sinn, der Usability Sinn, dass man schaut, was gibt es für welche Sachen. Und wenn man ähnliche Dinge macht, dass man halt ähnliche Gestures verwendet, wie die Sachen, die man die andere auch verwenden, damit sie einfach die User leichter zurechtfinden. Ich meine, das sind eigentlich sehr viele Sachen, die aus Usability herauskommen, die aus sehr viel Usability-Studien in dieses Metro-Design hinein gelaufen sind. Und selbst manchmal ist vielleicht, ich habe selber ein bisschen was mit Usability gemacht, manchmal ist vielleicht einheitlich das höhere Ziel, als wie vielleicht eine Spur effizienter, aber halt komplett anders. Also ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Bank eine Lösung gehabt, da ist gerade die Idee gekommen, eigentlich Menüs, die linear sind eigentlich relativ unpraktisch, weil man muss bei manchen so weit runter scrollen. Das idealere Menü war ein rundes mit so 3 Segmenten, weil da habe ich überall gleich weit hin. Die haben die Applikation trotzdem nicht wollen, ja, obwohl ich mich bemüht habe und wirklich runde Menüs dort implementiert habe, weil halt die gesagt haben, unsere User sind das nicht gewohnt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man hat. Was weiteres, was ich auch ganz spannend finde, das war vielleicht auf den älteren Windows Mobile Devices oft durchaus ein Thema, dass man dann so oft Applikationen gehabt hat, die zwar sehr cool waren, aber nicht bedienbar sind, im Rahmen von, nämlich sobald man mit Touch arbeitet, ja, also es gibt halt offensichtlich unterschiedliche Größen von Fingern, und da was auch einiges ist, und das ist, glaube ich, auch sehr spannend, sich das anzuschauen. Es hat eine Reihe von Studien gegeben, wie groß sollen Dinge wirklich sein? Was ist jetzt wirklich eine vernünftige Größe, dass man durchschnittlich, dass ein durchschnittlicher Mensch noch die Sachen angreifen kann? Wie groß sollten Elemente sein, dass man die gescheit antatschen kann? Oder was man zum Beispiel auch sieht, das mag vielleicht am Anfang verwunderlich sein, man hat einfach auch bei Studien herausgefunden, das ist da vielleicht ein gutes Beispiel, dieses strichlierte Rechteck ist, wie groß das Control wirklich ist. Tatsächlich gezeichnet wird das Control aber etwas kleiner. Und das ist deshalb, weil man draufgekommen ist, wenn ich jetzt einen Button habe zum Beispiel, der eine gewisse Größe hat, irgendwie tendiert man als Mensch halt ab und zu dann auf den Rand zu klicken und dann tippt man daneben und dann ist man frustriert und sagt, das funktioniert nicht. Wenn ich aber jetzt sage, okay, pass auf, das schaut kleiner aus, und die Maschine nimmt aber eine Spur an Rand außen dazu, hat sie einfach gezeigt, dass das einfach praktischer ist und dass sie die Leute dann noch immer versuchen, am Rand hinzutippen, aber nachdem halt das Control selbst größer ist, kann ich da mehr machen. Und das sind durchaus spannende Sachen, die in den Metro-Design drinnen sind. Etwas, was aus meiner Sicht sehr typisch ist für das Windows Phone 7 Design, was aus meiner Erfahrung aber sehr viele Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, sehr, sehr gut ankommt, ist die Idee dieser Panorama-Controls. Und die Idee ist die, ich habe da zwei Beispiele, den sogenannten Picture-Hub und den People-Hub. Die Idee war die, dass man eigentlich sagt, naja, als End-User, mich interessiert eigentlich nicht so sehr, welche Applikation da dahinter ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bilder anschaue, ich will nicht unbedingt, oder üblicherweise sitze ich nicht wo und sage zu jemand, hey, super, jetzt sagt jetzt die Bilder, die ich auf mein Handy oben habe, und jetzt sagt er die Bilder, die ich am SkyDrive oben habe, und jetzt sagt er die Bilder aus dem Facebook, sondern üblicherweise hätte ich gern meine Bilder. Und was wir natürlich auch haben, ist jetzt egal wie groß, die Größe vom Schirm von einem Handy ist einfach beschränkt. Ja? Also ich arbeite, wenn ich denke, zu Hause mit einem 1920 mal 1000 irgendwas Schirm, das ist immer kleiner. Ja? Also auf der anderen Seite würde ich ja nicht gerne den großen Schirm mitnehmen. Die Idee von diesen Panorama-Controls ist quasi, dass ich eine größere Fläche habe und dort jetzt die Daten, die halt in den Kontext sinnvoll sind, anzeigen kann. Die Daten kommen durchaus aus verschiedenen Quellen. Und was man jetzt hat, und das ist bewusst, das war am Anfang, wie das Windows Phone 7 rausgekommen ist, ganz witzig, weil wenn wir da oben schauen bei den Pictures, wo das steht, da sieht man eigentlich nicht das ganze B und hinten sieht man das halbe S. Und das war sehr witzig, weil wir im Internet dann einstellen gelesen, da sieht man, Microsoft schafft es ja nicht einmal, dass das so designt, dass die Schrift dort reinpasst. Das ist auch bewusst, weil wenn man das jemand in die Hand gibt, da hat man das Gefühl, aha, da geht es noch links weiter und da geht es noch rechts weiter. Und genau das ist die Idee, dass ich quasi die größere Fläche habe, wo Information, und der User kann dann da drinnen hin und her scrollen und schaut sich halt diesen Teil an, der für ihn im Moment gerade spannend ist und der gerade wichtig ist. Weil da oben die Überschrift steht Hubs und Panorama-Controls, das ist auch immer wieder Frage. Es gibt ja, wenn ich das auf Windows Phone 7 starte, gibt es ja einige sogenannte Hubs, den People Hub, wo alle Kontakte drinnen sind, es gibt den Picture Hub, wo alle Bilder drinnen sind, und etwas, was so die erste Frage war, kann ich so einen Hub selbst programmieren? Und wie so oft im Leben heißt die Antwort Jein. Was heißt Jein? Ich kann natürlich eine Applikation programmieren, nämlich mit diesem Panorama-Control, die so ausschaut, als wäre sie ein Hub. Das Einzige, was man es bewusst nicht machen kann, ich kann nicht eine Applikation machen, die sich beim Installieren automatisch auf die Titelseite eintragt. Warum ich das nicht kann, hängt jetzt wieder damit zusammen, was ich vorher gesagt habe, man will einfach, dass das Handy personalifiziert ist. Und ich habe viele Male gehört, das ist eh gut, dass sie nicht jede App da vorne eintragen können, aber meine kennt sie ja ruhig dort vorne eintragen können, weil meine ist ja wirklich für jeden sinnvoll. Das Problem ist, es gibt halt mehr als ein oder zwei Developer, die glauben, dass ihre Applikationen sinnvoll sind. Das heißt, wie das wirklich funktioniert, ich kann eine Applikation schreiben, viele schauen so aus, die Panorama-Control verwenden, und der End-User kann bestimmen, nachdem er die Applikation am Handy hat, und sagt jetzt, hey, die Applikation ist für mich so wichtig, die möchte ich wirklich für mich immer auf der vorderen Seite haben. Aber der User kann das bestimmen und nicht ein Install-Skript oder die Applikation selbst. Schauen wir uns kurz an, Hardware Foundation, ich habe es kurz schon erwähnt. Ich komme nachher auf die Hardware Foundation zurück. Das ändert sich ein bisschen mit Mango. Der wichtigste Punkt, Herr Kapitän, es gibt eigentlich sehr, sehr hohe Vorgaben, sage ich jetzt einmal, für die Handyhersteller. Das eine ist, man hat gesagt, okay, ihr braucht eine gewisse Mindest-CPU, ist entweder diesen ARM Cortex oder ein Scorpion oder besser. Das heißt, es ist jedem Handyhersteller freigestellt, bessere Komponenten zu verwenden. Das ist aber das Minimum. Und das Schöne für den Developer ist, ich kann mich darauf verlassen, dass ich kein Handy, dass meine Applikation nicht auf irgendein Handy läuft, das schlechter funktioniert. Ich habe einen minimalen Speicher, ich weiß, dass ich einfach eine Graphic Processor Unit habe, das heißt, ich habe immer Direct 9 Hardware-Beschleunigung drinnen. Das ist vor allem natürlich, wenn man Spiele und solche Sachen macht, sehr spannend zu wissen, dass ich dann nicht damit rechnen muss, okay, ich habe irgendwann eine extrem langsame Hardware und ich habe dann, sobald ich meine Applikation released habe, 100 Anrufe, dass das halt auf dem Device nicht läuft und auf dem Device. Ich habe eine Kamera drinnen in jedem Handy, die zumindest 5 Megapixel hat und es gibt gewisse Sensoren, die vorgegeben sind und was auch spannend ist, man hat immer kapazitives Multitouch, also das heißt, es hat jedes Handy zumindest 4 Touches, die es gleichzeitig verwenden kann. Das heißt, ich kann wirklich davon ausgehen, dass ich zum Beispiel so zum irgendwas vergrößern einfach 2 Finger verwende. Das heißt, ich kann mich auf die Dinge verlassen, die sind einfach da. Was auch wichtig ist im Moment und ein spannendes Thema, und das hat sich zumindest auch, was ich gesehen habe, in der Mango-Spec nicht geändert, es gibt 2 vorgegebene Auflösungen. Und das heißt, es gibt 800x480 und es gibt 480x320 und that's it im Moment. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendeiner herkommen und sagen, ich habe jetzt irgendeine andere Auflösung, weil das gerade lustig ist. Das heißt, das ist natürlich auch Sicherheit für den Developer, dass er davon ausgehen kann. Was man auch dazu sagen muss, mir wäre zum jetzigen Zeitpunkt kein Handy bekannt, was 480x320 als Auflösung hat, also Windows Phone Handy. Mag vielleicht kommen, aber im Moment sind alles 800x480er. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Development. Was gibt es für Development Models, was gibt es für Tools dahinter? Wie kommt man jetzt zum Development? Und am Anfang habe ich gesagt, was wir wollen, wir sehen ja, das Handy ist nicht irgendwas losgelöst von allen, sondern das passt einfach, das heißt, das Handy ist Teil von unserer Plattform. Und dadurch, dass Teil der Plattform ist, und ich habe da mehr Sachen um als nur die Handy, habe gesagt, okay, wenn wir jetzt auf der Serverseite sind, da gibt es jetzt in dem Fall, wenn wir wirklich in die Cloud gehen wollen, gibt es Windows Azure, da gibt es dann Xbox Live, das heißt, es gibt gewisse Services, es gibt Mechanismen, um irgendwelche Apps zu deployen und so weiter. Aber wichtiger Punkt, wir haben dort eine Ebene, was sobald ich beim Development und bei den Tools bin, egal ob ich jetzt in der Cloud entwickle oder ob ich für das Smartphone entwickle, ich habe überall dieselben Tools. Das heißt, wir verwenden im Wesentlichen dieselbe Plattform über alle 3 Screens hinweg und auch über die Backends hinweg. Das hat natürlich jetzt für den Developer den Vorteil, wenn ich sage, okay, ich kenne Visual Studio und ich kann C# und ich kann .NET, dann kann ich damit auch Windows Phone 7 entwickeln. Das ist so die wesentliche Aussage, die man da hat. Das heißt, wir haben überall drunter liegend diese Plattformen. Da, wenn man jetzt den blauen linken oberen Bereich anschaut, das heißt, egal, ob ich auf dem Phone entwickle oder auf der Xbox entwickle oder am Windows 7 entwickle oder am Server entwickle, eben immer dieses .NET Framework und drauf halt dann unter Umständen zusätzliche Libraries. Das ist auch ganz klar, ich habe auf einer Xbox andere Libraries als wir auf einem Windows Phone, einfach weil Xbox andere Dinge hat als Hardware. Aber die ganze Basis und so weiter ist genau dasselbe Konzept dahinter. Was man da dazu sagen muss, darum habe ich auch gefragt, wer früher mit Windows Mobile 6, was auch immer, entwickelt hat. Eine Änderung war mit Windows Phone 7 ist, dass man auf Windows Phone 7 ausschließlich Managed Development hat. Das war für Developer, ist das durchaus ein großer Unterschied. Das heißt, es gibt kein Unmanaged Development mehr. Es gibt zwar im Internet irgendwo, kommen wir nachher noch zurück, wie man das Marketplace bekommt, hat es zu irgendwann, habe ich meinen Artikel gefunden und gesagt, ja, man kann jetzt doch wieder Unmanaged DLLs in Windows Phone Applikationen verwenden. Das stimmt. Was die nicht dazu geschrieben haben, man kann das auf seinem Phone tun, man kann nur die Applikation nicht weitergeben. Also das heißt, wir werden dann im Weiteren sehen, ich kriege so Applikationen niemals verteilt auf andere Handys. Das heißt, ganz klar, Managed Development Only. Ich habe irgendwo, glaube ich, in den Slide-Deck noch drinnen, also das war jetzt, muss man unterscheiden, bis vor kurzem, wo es hat geheißen, Managed Entwicklung fürs Windows Phone C# Only. In der Zwischenzeit, und das wer möchte, kann man ein VB entwickeln. Grundsätzlich gibt es 2 Arten von Applikationen. Ich werde es nachher noch ein bisschen erweitern, aber grundsätzlich gibt es einmal 2 Modelle. Auf der einen Seite Silverlight. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere ein bisschen verwundert sein. Silverlight wird eine oder andere vielleicht kennen als Browser-Plugin für Web. Aber genau das ist jetzt die Variante, mit der man, wenn wir nachher uns das ein bisschen genauer anschauen, mit der er auch fürs Phone entwickeln kann. Silverlight ist im Wesentlichen, zugegebenermaßen so ein bisschen Marketing-Slide-mäßig, ist einfach eine Xaml-Event-getriebene Applikationsplattform, mit der ich, sage ich mal, herkömmliche, unter Anführungszeichen, Applikationen machen kann. Das heißt, ich habe natürlich alles, was ich normal habe, so wie man heute aber natürlich, egal ob ich jetzt WinForm-Applikationen entwickle, diverseste Java-Frameworks verwende. Das heißt, ich habe einfach Controls, dort, wann irgendwas passiert, kriege ich anschließend ein Event und ich kann irgendwas damit machen. Das Ganze ist natürlich auch sehr auf Metro-themed UI, das heißt, alles, was man bei Metro gesagt hat, man hat Controls und so weiter, auf einige Dinge werden wir eingehen, wofür das gedacht ist. Ich sage es jetzt mit der Anführungszeichen, das sind so das, was man vielleicht ein bisschen als Business-Apps bezeichnen kann oder business-artige Apps. Vielleicht wird es klarer. Das zweite Modell, das man verwenden kann, ist XNA. XNA ist eigentlich auch ein Framework, was es auch am PC gibt, was es auf der Xbox gibt. Und das ist gedacht von der Grundidee her für Spiele. Das heißt, dort geht es um so Sachen wie 2D-Spiele, wie 3D-Spiele. Zum Beispiel, was aus meiner Sicht das Spiel wesentlich von einer, die ich zuerst als Business-Apps und Anführungszeichen bezeichnet habe, unterscheidet. Dort habe ich vielleicht nicht unbedingt Controls oder nicht so viele Controls, dafür dort passiert immer was. Ja, also zum Beispiel das Wesentliche, was XNAs, und wenn wir es uns kurz anschauen, werden wir das sehen, die Basis von den XNA-Programmiermodellen ist, dort passiert ununterbrochen etwas. Also bei einem Spiel, aber wenn ich nichts tue und gerade mein Kaffee schlürfe und ich schaue mal, solange das Spiel rennt, bewegt sich dort was und ich stirbe, ohne dass ich explizit was getan habe. Bei Word ist das nicht so. Ja? Also wenn ich bei Word die Hände von der Tastatur nehme und sitze davor und trinke meinen Kaffee, dann tut das auch nichts. Das wäre vielleicht da etwas sonderbar, je nachdem wie es umgesetzt war. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gerade dort, trinken gemütlich einen Kaffee und Sie sehen auf einmal, wie Word beginnt, Dokumente zu schreiben und Outlook-E-Mails zu verschicken. Also das ist nicht das normale Verhalten. Wenn das ist, da ist irgendwas falsch. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man Applikationen entwickeln kann. Wie kommt man jetzt davon? Und da sieht man, das ist wirklich nur oben das Programmiermodell, was aufgesetzt ist. Basiert alles auf .NET. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich entwickle eine Applikation, entweder mit Silverlight oder mit XNA. Dann, was rauskommt, ist irgendein File, das heißt, wie auch immer ich meine Applikation genannt habe, .xap. Der Trick dahinter ist, was wird das .xap-File für Format sein? So wie fast alles, was heute an modernen Formaten ist, ist in erster Linie ein ZIP-File. Das heißt, wenn ich da hinten ZIP dazu schreibe, kann ich da mal hineinschauen, was da drinnen ist. Werden wir dann vielleicht da tun, das heißt, im Wesentlichen ist natürlich das drinnen, das heißt, alles, was ich oben programmiere, wird im Wesentlichen als ein DLL kompiliert in das XAP hinein und ich habe dann die Möglichkeit, entweder auf dem Windows Phone Emulator, das heißt, da kommt mit, sobald ich das die Phone-Entwicklungsumgebung installiere, kriege ich einen Emulator mit oder direkt auf das Phone, das heißt, es gibt in dem Sinne auch keine speziellen Developer-Phones oder sonstiges, sondern was man machen muss, ich brauche ein Phone, ich brauche für ein Marketplace, kommen auch noch dazu, Account, einfach ein Account und dann kann ich mein Handy freischalten und ab dann kann ich direkt die Apps dorthin deployen und wenn ich jetzt dann glücklich bin und sage, okay, die Applikation passt so, wie ich es habe, dann kann ich die Applikation versuchen, nochmal in den Marketplace zu publishen und was dort passiert, darum das Versuchen, werden wir sehen, was da im Hintergrund passiert. Ich habe versucht, so ein bisschen, weil natürlich die Frage immer ist, man kann jetzt natürlich sagen, okay, Silverlight ist für Business-Applikationen und XNA ist für Spiele. Aber das ist einmal so eine grobe, sage ich mal, so eine ganz grobe Einschätzung. Ja. Es gibt da Spiele natürlich, die in Silverlight geschrieben sind, ja, weil das durchaus Sinn macht und weil das vielleicht nicht irgendwelche Spiele sind, wo ständig was passiert, ich weiß nicht. Tic-Tac-Toe, ja, von mir aus. Das zweite ist, weiß ich nicht, irgendeine Applikation, die von mir aus, wie heißt das in der Zeitung, das Horoskop berechnet. Was ist das jetzt? Eine Business-App? Wahrscheinlich nicht. Spiel? Gibt es auch Leute, die beleidigt sind? Das heißt, ich habe versucht, ein bisschen mehr so Dinge herauszufinden, so als Anhaltepunkt, wo, wie kann man sich da entscheiden? Zugegebenermaßen das Ganze, was ich da habe, manche Dinge werde ich mit Mango umschreiben müssen. Aber ein Thema war, wenn ich massiv UI-Controls verwenden möchte, vor allem jetzt im Windows Phone 7, ja, dann muss ich Silverlight nehmen. XNA hat bis jetzt keine Controls. Wir werden dann sehen bei Mango, wie sie das vermischt. Wenn ich massiv Vektorgrafiken haben möchte, also alles, was ich XAML definieren kann, das heißt irgendwelche Vektorgrafiken vielleicht da deskalieren möchte oder weiter, dann ist irgendwie Silverlight das Einzige, was ich tun kann. Wenn ich sehr stark Video einbauen will, wie irgendein Videoportal machen, ich möchte einfach sehr starke Videounterstützung haben, dann wird Silverlight wahrscheinlich das sein, was ich nehmen werde. Wenn ich Microsoft Blend, wer das nicht kennt, das ist ein Designer-Werkzeug von Microsoft, beziehungsweise kann natürlich einer der Vorteile bei Silverlight ist, dass du da ganz ein Haufen von Designer-Werkzeugen von Photoshop und ähnlichen, die verwenden kann, um die Oberflächen zu designen, dann ist auch Silverlight eher der Weg, den ich gehen werde. Auf der anderen Seite, wenn ich 3D-Grafiken explizit brauche, das heißt wirkliche 3D-Grafiken, irgendwelche Modelle, die sich bewegen, dann muss ich halt Richtung XNA gehen. Wenn ich Sprite-basierte Applikationen, irgendwelche 2D-Spiele habe, wo sich irgendwas bewegt, was weiß ich, Pac-Man von mir, ich glaube, kennen wahrscheinlich viele, dort ist einfach XNA das Tool der Wahl. Aber wenn ich so traditionelle Dinge habe, wie es passiert immer was. Also es wird immer irgendein Modell abgedatet und dann irgendein steige ich um und dann wird das irgendwie neu dargestellt. Wird vielleicht auch XNA das sein, was ich nehme. Also das kann durchaus sein, wenn ich sage, ich weiß jetzt nicht, ich schreibe irgendeine Applikation, die irgendeine wissenschaftliche Berechnung macht, dann wäre vielleicht auch überlegen, XNA zu verwenden. Also ich kenne durchaus auch Leute, die Business-Apps mit XNA gemacht haben, auf dem PC. Einfach weil die gesagt haben, das ist fürs Frontend natürlich besser. Und was sehr praktisch ist, ist die sogenannte Content-Pipeline. Da kommen wir nachher vielleicht noch zurück. Ich habe es zuerst schon erwähnt, das ist so eine kurze Aufstellung, wie man gesagt, so die Idee ist, wir haben 3 Screens and the Cloud. Und wenn man sich die Screens anschaut, dann hat XNA zum Beispiel den Vorteil, dass XNA zurzeit das Framework ist, was es einfach auf allen 3 Screens gibt. Das heißt, das ist das einzige Moment. Ich kann sowohl auf der Xbox mit XNA Spiele schreiben, ich kann das für den Desktop machen, für einen normalen PC und ich kann am Phone XNA-Applikationen schreiben. Und jetzt abgesehen von den unterschiedlichen Größen, die man da hat, aber grundsätzlich kann mit den Frameworks dieselben Teile vom Code überall laufen lassen. Eigentlich, was ich unterm Tisch fallen lassen habe, und das ist ein Thema, ohne dass ich mich dann da drauf auf die Diskussion näher, wenn es mich interessiert, können wir da näher drüber diskutieren. Alles, was wir jetzt gemacht haben, würde ich so bezeichnen als Native Windows Phone Apps. Das heißt, wir entwickeln eine Applikation und die läuft dann wirklich einmal mit installiert auf dem Device, läuft am Device. Silverlight XNA. Etwas, was im Moment, wer ein bisschen in den Blogs schaut und so weiter, natürlich durchaus immer mehr Interesse findet, sage ich mal, ist das Thema HTML. Im Speziellen HTML5. Und was ich da natürlich jetzt auch machen kann, und das ist durchaus etwas, was ich im Hinterkopf behalten kann, ich kann jetzt natürlich eine normale Webseite herrichten, so dass gescheit auf ein Handy ausschaut. Das heißt, das ist nicht unbedingt die große Überdrüber mit für 1920 Pixelbreite optimiert. Und was durchaus eine nette Variante ist, die man machen kann, die man wahrscheinlich für viele Applikationen sich überlegen kann, ist, dass man vielleicht einfach eine Webseite einbettet. Das heißt, bei der Applikation, wenn ich mir die anschaue, ist eigentlich sehr schwer zu sagen, ist das jetzt eine Web-Applikation oder ist das eine Silverlight-Applikation zum Beispiel. Ich kann es in beiden Varianten implementieren. Ja. Das heißt, genau genommen habe ich diesen oben dieser Rahmen, wo KinoFinder oben steht und oben diese Tabs mit Umgebung und Zuhause und so weiter. Das ist ein Rahmen, der rundherum läuft, der in Silverlight entwickelt ist. Alles, was man da sieht, wo drinnen ist diese Bing-Map und was oben diese zusätzlichen Informationen sind, das ist alles, was aus HTML kommt. Ja?
Was hat der für
eine
Rendering-Engine, die
Sie
basierend, oder ist das was
eigenes? Das hängt jetzt davon ab, also Windows Phones, also grundsätzlich sind alles, die, also Die Windows Phone 7 ist, was würde ich sagen, eher was Eigenes, basierend auf den neuen Mobilen. Mit Mango kommt etwas, was vom Source Code weitgehend kompatibel ist mit IE9. Das heißt, ich kriege volles HTML5 mit allen Dingen hinein. Ja, ja, ja. Also Touches und so weiter kriege ich durch. Was man sieht zum Beispiel, ich meine, ich kann es eh vorziehen, was man sieht zum Beispiel bei Mango, und wir können nachher eh schauen, dass wir irgendwelche Webseiten aufgreifen, ist, also da geht es natürlich ganz massiv, nicht nur HTML5, sondern HTML5 mit, dort wird die GPU massiv verwendet. Also wenn ich mir anschaue, wir können uns nachher am besten da anschauen, weil das natürlich das wirklich ein Handy ist, wenn ich es im Emulator sage, hast du es nicht viel, das sagt nur, dass mein Ding heißt, man sieht, dass das wirklich halbwegs flott funktioniert.
Wie
ist CSS3? Es ist CSS3, ich meine, es ist jetzt, wenn ich sagen würde, das ist HTML5, der komplette Standard unterstützt, ist das sowieso ein Blödsinn, weil ist ja fast nichts. Es ist aber eine ganze Reihe von den Dingen von CSS3 ist mit unterstützt. Es sind einige Sachen von vom Java, also vom ECMAScript, vom neuen drinnen. Und es ist ein ganzer Haufen von Sachen drinnen im HTML. Also nicht alles, aber es gibt nämlich, ich würde so gern sagen, alles, was der IE9 kann. Es gibt zwei Dinge, die nicht drinnen sind und mir fallen es gerade nicht ein. Die aber jetzt nicht unbedingt, also das, was gängig ist im HTML, also das, was gängig ist im IE9, was man mit HTML5 zurzeit machen kann, kann ich mit Mango IE9 auch machen. Man kann sogar so weit gehen, ich meine, das ist dann so quasi ein Vorgriff, was man jetzt natürlich hat, wenn ich da reingehe und ich habe nur mehr HTML-Seiten und ich navigiere dann da drinnen herum und dann skere ich einfach auf den Back-Button, dann ist halt der Browser weg. Definiertes Verhalten. Was ich sogar machen kann ist, und zwar relativ einfach machen kann ist, dass ich zum Beispiel wenn ich es so eingebettet habe, den Back-Button in meiner Frame-Applikation behandle. Und dann kann ich aber die Webseiten mit dem Backbutton zurückgehen. Das heißt, ich kann wirklich Applikationen mit wenig Aufwand so hinbekommen, dass ich HTML5-Applikationen habe, die sich wirklich via Silverlight-Applikation verhalten.
Darf
man da inzwischen eingreifen? Es ist kein wirkliches Eingreifen. Ja, es ist eine Art Eingreifen. Ich kann es auf alle Fälle, ist ja nicht eine Frage, bei manchen kann ich gar nicht eingreifen. Beim Backbutton ist es ja immer gegangen, dass ich den, es war nur dann bei der Abnahme hat man geschaut, ob ich da nicht irgendwelche Blödheiten mache. Ja? Da hat es ja ganz abstruse Dinge gegeben. Das ist erlaubt, dass ich den abfange und einfach sage, okay, der Backbutton geht in meiner Browser-History einen Schritt zurück. Weil bis zu einem gewissen Grad, wenn ich sage, der End-User sieht da nicht, ist das eine Silverlight-Applikation oder ist das eine HTML5-Applikation, in denen ich den Back-Button überschreibe, in dem Fall gebe ich eigentlich dem End-User das natürlichere Verhalten, sage ich jetzt einmal. Und ich wüsste nicht, dass sich da irgendwer bis jetzt aufgeregt hätte. Was nicht heißt, dass beim Publishing-Prozess man nicht gelegentlich auf Tester finden läuft, die irgendwo anderer Ansicht sind, aber dann muss man das mit einer ausdiskutieren.
Die Beschränkung für den Suchbutton, ich meine, Beispiel zum Beispiel.
Der Suchbutton ist noch mehr, also vielleicht für die, die sich nicht damit beschäftigt haben. Etwas, was vorgeschrieben ist, ist, dass jedes Phone muss zumindest diese drei Buttons haben. Das ist einmal fix. Könnte mehr haben, aber diese drei muss haben. Das ist der Home-Button. Das heißt, wenn ich da draufklicke, komme ich zu den Startschirmen im Wesentlichen. Das ist der Button zurück. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann komme ich dorthin, wo ich vorher war. Mit allen Konsequenzen. Das werden wir uns mal bei Silverlight anschauen. Da muss man ein bisschen was tun. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt da bin und ich presse jetzt auf Home und drücke dann auf Zurück, muss ich wieder da sein. Und zwar nicht nur in der Applikation, sondern will das Bild sehen mit da oben Cineplex und so weiter. Der Suchbutton ist eigentlich so definiert, dass wenn ich am Suchbutton draufklicke, dann komme ich am Windows Phone in die Bing-Suche, dann will ich im Internet suchen. Es gibt beim Windows Phone ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man im People Hub drinnen ist, also ich habe kein Windows Phone 7, ich habe ein Mango. Wer Windows Phone 7 hat, wenn ich im People Hub drinnen bin und ich drücke auf den Button, dann komme ich nicht in die Bing-Suche fürs Internet, sondern ich komme in die Personensuche. Jetzt haben natürlich eine Reihe von Developern zu Recht gesagt, naja, ich hätte es in meiner Applikation auch gern. Die Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, ist die, wenn ich auf den Suchbutton komme, komme ich immer in die Internetsuche. Und was man jetzt sieht, zum Beispiel, wenn ich auf mein Phone in den People Hub gehe, habe ich da drinnen, wenn ich da draufklicke, komme ich auf die Bing-Suche. Wenn ich Personen suchen will, muss ich da draufklicken. Das heißt, man hat gesagt, okay, jetzt ist wirklich für alle gleich. Ob das jeder so findet, das wäre gut, oder gesagt, der hätte lieber das überschrieben, ist ein anderes Thema. Aber ich wollte nur sagen, das ist eine der Variante. Der Grund vielleicht, wer sich noch nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt hat, die HTML5-Version hat einen gewissen Epil aus einem anderen Grund. Das ist, sage ich mal, wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit im Moment die einfachste Art, dass ich Applikationen für alle Plattformen schreibe. Es gibt sonst Möglichkeiten und Frameworks, die das vereinfachen, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte Applikationen schreiben, die am iPhone läuft, die auf dem Windows Phone läuft, die am Android läuft. Mit HTML5 Antworten, die ich habe, ist, die Applikationen laufen einfacher überall. Wird nicht für jede Applikation gehen, aber es gibt sehr viele Applikationen, wo die Funktionalität, die damit bekommen, bei Weitem ausreicht. Etwas, was auch kommen wird oder was man verstärkt sieht, ist, das hat jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun, dass ich aufs Web zugreife. Also eine Variante, die ich zum Beispiel machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich will eine HTML5-Applikation schreiben, mit JavaScript und HTML5 und CSS und so weiter, weil ich es zum Beispiel portieren will und trotzdem mache ich daraus eine Applikation, die ja offline laufen kann. Spricht ja nichts dagegen. Okay, und kommen wir zum letzten Punkt, Cloud-Integration, Marketplace. Das erste ist, wir haben gesagt, wir wollen natürlich die Cloud integrieren. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt und wenn man sich anschaut, die Idee von einer Plattform ist ja relativ einfach. Man schaut, was wollen 80% der Entwickler tun? Und dann schaut man, kann ich für diese Use Cases, die diese 80% abfangen, kann ich dort dem Entwickler insofern helfen, dass einfach die Plattform viel Arbeit und üblicherweise fade Arbeit einfach abnimmt. Aus dem Grund ganz klar, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bringen die neue Windows-Plattform am Markt, aber wir ignorieren, dass es Web-Services gibt und dass, weiß ich nicht, solche Dinge gibt, das wäre natürlich geht nicht. Das heißt, wir integrieren das ein. Das heißt, es gibt, wie bei .NET üblich, ganz normale Möglichkeiten, über WCF eigene Services zu schreiben und relativ einfach diese Services zu konsumieren. Und zwar auf der einen Seite vorgegebene Services, das heißt, wir werden ein paar Sachen weiter noch zeigen. Das heißt, es gibt eigentlich, wenn man von der Windows Phone Plattform spricht, redet man nicht nur von dem Device, sondern es kommen damit Services, oder es gibt Services, die explizit verwenden kann, um gewisse Sachen umzusetzen. Wir werden dann eins nachher sehen. Ich kann natürlich jede bestehenden Web-Services einsetzen, also was weiß ich, egal ob das jetzt irgendwelche Social Media sind, wie Facebook oder wie Flickr oder wie was weiß ich was. Und natürlich auch, was natürlich einmal verstärkt kommen wird, dass man eigene Web-Services integriert und dass man eigene Web-Services in die eigenen Applikationen mit einbaut. Was man sich da natürlich überlegen muss, und das ist etwas, was eine heftige Diskussion ist, dass ich überlege, muss meine Applikation funktionieren, wenn ich keine Internetverbindung habe? Das ist, glaube ich, nach wie vor eine spannende Frage. Wobei das durchaus Interessante ist, ich habe im letzten Jahr damit sehr, sehr viele Firmen zu tun gehabt, die mobile Applikationen entwickeln, und das Thema haben wir auch explizit andiskutiert. Und da waren einige dabei, die hätten gesagt, vor 3 Jahren hätten sie gesagt, absolut, eine Handy-Applikation muss funktionieren, wenn ich nicht online bin. Sie haben gesagt, mittlerweile gibt es sehr viele Firmen oder Auftraggeber, die sagen, wenn ich nicht online bin, ist mir das wurscht. Das muss man einfach entscheiden. Also das, da kann ich weder sagen, das eine ist gut, nur das andere ist schlecht. Sondern es ist einfach was, das muss man sich in dem Szenario einfach überlegen. Oder man geht her und sagt, okay, abhängig von der Internetverbindung. Also sie, wir haben mitentwickelt an einer App, die massiv Video streamt. Und dort wird einfach unterschieden, bin ich jetzt wirklich über UMTS oder was auch immer, also sprich über das Telefonnetz im Internet, oder habe ich eine WLAN-Verbindung. Und abhängig davon bietet die Applikation mal mehr Features und mal weniger Features, weil man gesagt hat, bei den heutig üblichen Datentarifen, wenn ich den User jetzt eine Applikation gebe, mit der er sehr einfach im Hintergrund streamen kann, vielleicht noch etwas ärger ist im Ausland, und dann spielen sie halt die Kinder und drücken einmal drauf und schauen sie mir so ein Video an, sind wir sehr schnell bei etwas höheren Kosten, sagen wir mal so. Das ist sicher was, was man sich überlegen muss. Eine Änderung, die es auch gegeben hat von Windows 6, was auch immer, oder von früheren Windows Mobile Versionen auf Windows Phone 7 ist, die Änderung ist nicht, dass wir einen Marketplace haben, den Marketplace hat es vorher auch schon gegeben. Die Änderung ist die, mit Windows Phone 7 werden Applikationen können nur mehr über den Marketplace installiert werden. Das heißt, wenn ich Applikation breiter verteilen möchte, also breiter ist es mehr auf die Handys, die das Developer-Handys freigeschalten habe, dann muss ich über den Marketplace gehen. Es gibt im Moment keinen anderen Weg, Applikationen breit zu verteilen. Es wird einige Änderungen geben, beziehungsweise einige Hots geben mit dem Marketplace. Das heißt, es wird sich im Marketplace ein bisschen was ändern, dass man so Sachen wie irgendwelche Beta-Programme und so ähnliche Sachen abwickeln kann. Aber grundsätzlich, Applikationen werden über den Marketplace verteilt, Punkt. Marketplace ist auch, wie wir zuerst gesagt haben, so ein Hub. Und da drinnen sieht man dann eben, welche Applikationen gibt. Sie kann die Applikationen suchen. Was vielleicht für den einen oder anderen spannend sein wird, ist, wenn man da so sieht, Shazam. Das heißt, es gibt da so ein paar Dinge, wo man Applikationen featuren kann, wie wir sagen. Es gibt immer, ist ja gar keine Mauer. Ich bin gewohnt, dass ich mal eine Mauer habe, dann falle ich jetzt um. Das heißt, es gibt diesen großen Bereich, wo eine Applikation explizit hervorkommen wird, und drüben gibt es dann diese, in dem Fall 6 Applikationen, die speziell vorgestellt werden. Das ist etwas, das ist länderspezifisch. Das heißt, genau genommen, wenn man sich das anschaut, hubspezifisch. Das heißt, es gibt nicht einen Marketplace, sondern es gibt, wenn man so will, einen Baum von Marketplaces, nämlich den globalen Marketplace. Dann gibt es für die einzelnen Länder Marketplaces, und dann könnten theoretisch zum Beispiel einzelne Handy, also eigentlich einzelne Mobile Provider oder Handyhersteller könnten eigene Marketplaces haben. Also ein Beispiel, was ich habe, ist LG. LG hat einen eigenen Marketplace, wo ich nur hineinkomme, wenn ich ein LG-Handy habe. Und was jetzt spannend ist, auch für Entwickler, ist, welche Applikationen da gefeatured werden, das ist etwas, was per Marketplace passiert. Das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit aus Österreich, wenn irgendwer eine coole Applikation schreibt, eine coole Applikation hat, dass wir die dann dort featuren. Und etwas, was sich schon herausstellt, die Applikationen, die da oben sind, werden üblicherweise schon häufiger heruntergeladen, als wie die anderen, die man dann suchen muss. Das heißt, der User kann dann da so durchnavigieren und kann sich die Applikationen anschauen. Wer will, kann sich nachher in der Pause eben das Mango-Device anschauen, da ist der Marketplace ein bisschen anders, im Wesentlichen ist er gleich. Schauen wir uns ein bisschen an den Publishing-Prozess. Wir haben zuerst schon gesagt, in Visual Studio, in Enfa entwickle ich meine Applikation, dann anschließend kann ich die Applikation submitten, das heißt, ich gehe auf meine Marketplace-Seite, wo ich einen Account habe. Dort kann ich dann die Applikation uploaden, das heißt, in Wirklichkeit muss ich dieses Sub-File angeben, plus ein paar Beschreibungen, plus ein paar Bilder, steht genau oben, welche Bilder ich brauche, mit welchem Format. Das steht nicht zum Spaß so dort, also nur als Warnung, die Größen, die dort stehen, da ist dieses Tool etwas pingelig, dass wir zum Beispiel einen Screenshot 800x480 haben. Und das heißt, es will diesen Screenshot 800x480 im PNG-Format und ich glaube 96 Pixel pro Inch Auflösung. wenn es beim Submitten etwas anderes kriegt und wenn das 801 Pixel sind, dann sagt er, okay, mag er nicht. Ja. Was anschließend passiert, ist, dass anschließend dieses Paket validiert wird. Das heißt, wir laufen, es wird einmal geschaut, ist das okay, was da kommt, passen die Auflösungen, schaut es sonst vernünftig aus. Es kommen dann gewisse Metadaten dazu, so wie wer hat das submitted, welche Sprachen hat er angegeben. Das heißt, sagt er jetzt, das ist eine internationale App oder das ist nur, kann man aussuchen, in welchem Marketplace möchte ich vertreten sein. Vielleicht möchte ich aus gewissen Gründen mit meiner Applikation nicht weltweit vertreten sein, sondern ich sage, die Applikation will das nur im deutschen Marketplace, also in deutschsprachigen Ländern oder nur in Österreich zum Beispiel zur Verfügung ist. Anschließend wird die Applikation getestet, das heißt, das passiert automatisch und wenn man über die Tests drüber kommt, wird die Applikation signiert und steht dann am Marketplace zur Verfügung. Das heißt, ab dem Zeitpunkt können Sie die User über den Marketplace die Applikation runterladen und installieren. Was wird bei diesen Tests überprüft? Es gibt so drei so Pillars, wenn man so möchte. Technische Überprüfung, es werden gewisse Policies überprüft und es gibt dann noch marktspezifische Policies, die überprüft werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Bei der technischen Überprüfung werden so Sachen überprüft, wie ist die App zuverlässig? Das heißt, startet die App, verschwendet keine Ressourcen. Also es gibt genau unten in diesem Link ist genau dieses Dokument. Da stehen so Dinge drinnen, wie wenn ich die App starte, muss innerhalb von, ich glaube, 5 Sekunden muss der erste Schirm sichtbar sein. Wenn dem nicht so ist, wird die Applikation einfach gekillt. Das heißt, man muss aufpassen, dass man da schnell ist. Es gibt Vorgaben, ich darf, bevor der User das erste Mal an Eingaben macht, darf nur eine gewisse Menge an Memory verwendet werden. Das heißt, man will damit verhindern, dass es einfach Applikationen gibt, die primär Speicher ansaugen oder irgendwelche Batterien vernichten. Vielleicht der eine oder andere, der mit Windows Phone gearbeitet hat, Windows Mobile gearbeitet hat, da hat es ein paar Apps gegeben, die haben, wenn man die gestartet hat, war nach einer halben Stunde die Batterie leer. Hallo. Das will man natürlich nicht haben, das heißt, das wollte man verhindern. Malware, dass das Phone nicht blockiert wird und so weiter. Bei der Policy-Überprüfung gibt es ein paar Regeln. Es gibt, das sind auch dort genau spezifiziert, globale Policies, was man nicht haben will. Also es gibt so Sachen wie, ein paar sind grenzwertig, das gebe ich schon zu, also so Klassiker wie Pornografie, wobei das immer sehr schwierig ist, ja, also gerade was für ein Amerikaner Pornografie ist, ist bei uns vielleicht jugendfrei ab 8, also das ist so ungefähr. Bei manchen Dingen, das muss man jetzt schauen. Was sehr wohl ist, dass natürlich auf Sachen geschaut wird, die einfach rechtliche Konsequenzen haben, also dass Copyrights eingehalten werden. Das weiß nicht, ich kann jetzt nicht, könnte jetzt nicht als Andreas Schabus Applikation bauen, die jetzt alle Bilder von irgendeinem Museum darstellt, ja, einfach weil ich halt nicht das Recht habe, das herzuzeigen und so weiter. Und es gibt dann je nach Applikationstyp gibt es gewisse Policies, die eingehalten werden müssen. Mein Lieblingspunkt ist vielleicht, manche Dinge muss man einfach schauen oder versuchen im Vorfeld abzuklären. Ich kann mich erinnern, eine Zeit lang war ein Punkt drin, das war mein Lieblingspunkt, der hat geheißen, die Application, also so sinngemäß genau bin ich nicht hin. For certain illegal activities, it is not allowed to build an application to support it. Ja, das war das Erste, was ich gefragt habe. Ich habe mich allerdings dann nicht offiziell fragen traut. Ich habe die Erste, was ich gesagt, okay, wenn ich für manche illegalen Dinge kann das nicht unterstützen, auf welche wären es dann? Aber das heißt so. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt nicht, also ich kriege immer wieder Fragen dann von irgendwelchen Entwicklern, die Probleme haben bei der Zertifizierung, mir wäre da noch nichts unterkommen, außer einmal. Und das war aber irgendwas, das war deshalb spannend, weil da war nämlich, das ist eine Applikation, die zeigt Nachrichten an und der Tester hat die zurückgeschrieben, weil da war irgendeine Schlagzeile drinnen, die ihm nicht passt hat. So geht es ja dann online, aber der Trick war einfach nur einmal submitten, weil 3 Tage später hat man eine andere Schlagzeile. Also solche Sachen können schon passieren, aber normal ist das jetzt nicht das Spannende. Und dann gibt es, was man sehr wohl aufpassen muss, es gibt dann marktspezifische Prüfungen. Es kann natürlich geben, dass es spezielle regionale Policies gibt. Kann natürlich auch gesetzliche Einschränkungen geben, weiß ich nicht. Ich denke so an Sachen, in manchen Ländern darf man gewisse Symbole nicht verwenden, zum Beispiel. Das wird natürlich überprüft. Plus, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den man aufpassen muss, dass eine vollständige Lokalisierung ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht eine englische App schreiben, die vielleicht durchaus cool ist und sagen, okay, eigentlich, wenn ich es in mehr Marketplaces drinnen habe, finden es mehr Leute, das ist sicher richtig. Nur wenn ich zum Beispiel sage, meine Applikation kommt in den österreichischen Marketplace und ist deutschsprachig, dann wird da wirklich überprüft, ob die vollständig durchlokalisiert ist. Das heißt, dass alles Deutsch ist drinnen. Kann bei manchen Fachbegriffen zu Diskussionen führen, im Normalfall hat das hin. Wie schaut das Modell aus? Das heißt, man muss den Marketplace, man muss einen Account kaufen, der kostet $99, glaube ich. Je nach Lust und Laune wird das üblicherweise, ich glaube, zurzeit die häufigste Umrechnung sind 75 Euro. Damit kann man quasi den Marketplace, kann keine Dings freischalten. Das ist ja etwas, was ich gelernt habe, das extrem regional unterschiedlich ist. Also es gibt manche Länder, wo einfach der Trend ist, okay, wir zahlen das sowieso immer mit Kreditkarten. Da sagen auch die Mobile Operator, wozu soll ich Mobile Operator Billing machen, verwendet ja ohnehin niemand. Es gibt auf der anderen Seite, es gibt einfach Länder, die sagen, okay, wenn es Operator Billing nicht geht, brauchen wir es gar nicht, weil da zahlt keiner mit Kreditkarten. Und es gibt dann natürlich alle Möglichkeiten, bezahlte Apps, Free Apps, Trial Apps, Premium Apps, was weiß ich, Ad-Sponsored und ähnliches. Wie kann ich mich registrieren? Das habe ich vergessen, dazu zu schreiben. Es gibt einfach, wenn man hergeht, irgendwo, glaube ich, habe ich einen Browser offen. Okay, Notepad. Das heißt, wie kann ich mich registrieren? Das heißt, es gibt einfach die Webseite, auch relativ einfach zu merken, create.mstn.com. Und dann komme ich auf den Marketplace und dort kann ich mich dann registrieren. Was man da der Vollständigkeit dazu sagen muss, da läuft durchlaufen, wobei das sind wir dabei, das möglicherweise ein bisschen zu ändern. Entschuldige, was ich dort mache, ist, ich trage mir mal ein. Dann, dort gebe ich natürlich an, wer ich glaube, dass ich bin, also sprich, entweder persönlicher Account oder ich bin eine Firma. Dann wird man kontaktiert von einer Firma, die bei uns damit beauftragt ist, zu verifizieren, ob das der wirklich ist. Das heißt, die fragt mich dann, die schicken mir dann eine E-Mail und sagen, sie haben behauptet, Herr Andreas Schabus zu sein, sie könnten das vielleicht nachweisen. Oder ich könnte zum Beispiel dort durchaus einen Marketplace-Account anlegen mit meiner Live-ID und sagen, okay, ich bin die österreichische Bundesregierung. Das heißt, die werden dann auch fragen, bin ich der wirklich? Das heißt, dass man da sicher sein kann. Und wenn man die dann drüber hat, dann wird man mich freigeschalten. Und dann hängt es davon ab, wenn man wirklich bezahlte Apps haben will, das heißt eigentlich bis zur Auszahlung, muss man dann noch so ein ominöses W8-Formular ausfüllen. Da wissen wir, dass das zurzeit, sagen wir, ein bisschen challenging ist. Aber da wird dran gearbeitet, dass man eine einfachere Lösung findet. In Wirklichkeit auch für diese Verifizierung arbeiten wir dran, weil zum Beispiel für Privatpersonen ist es eigentlich im Moment ein bisschen Overhead. Weil wenn ich als Privatperson einen Marketplace eröffne und ich bezahle mit einer Kreditkarte, aber wenn man sehr feinfühlig ist, könnte man das als Verifizierung nehmen. Ja? Aber da wird im Moment überlegt, das noch ein bisschen zu vereinfachen. Was man halt verhindern will, ist, dass die Leute dann da irgendwelche Blödheiten machen und sie halt das, was weiß ich, was eintragen. Vielleicht der Punkt, Studenten werden wir nicht, aber wenn wer Studenten, Schüler, Ähnliches kennt, es gibt ein Programm bei uns, Microsoft DreamSpark, Webseite dreamspark.com. Dort können Studenten und Schüler gratis einen Zugang auf den Marketplace erhalten. Okay, das war so grobe Zusammenfassung und einmal so ein Überblick.